Meine Hoffnung wäre aber, dass wir langsam zu einem anderen Thema kommen, nämlich zu dem, wie KI in der Schule im Unterricht unterstützen kann, indem es eben Möglichkeiten bietet, SchülerInnen adaptiv zu fördern, individualisierte Lernbegleitung zu ermöglichen. Ich denke, das ist das, was am Ende die Schule tatsächlich transformieren könnte.
Dass diejenigen, die ohnehin schon gut sind, durch eine KI noch besser sind, weil sie die KI eben als Sparringspartner nehmen, als Study Buddy, als Begleiter, als Feedback-Tool. Und diejenigen Schülerinnen und Schüler, die ohnehin keine hohe Affinität zum Lernen haben, die nutzen die KI dann eben, um Texte zu generieren zu lassen, die sie dann eben unreflektiert übernehmen können.
Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass wir durch diese Systeme zusätzliche Lerngelegenheiten, Übungsgelegenheiten schaffen können, die sonst gar nicht da wären, von denen natürlich gerade auch die Schwachen profitieren sollten.
Auftrag Aufbruch. Der Podcast des Forum Bildung Digitalisierung.
Na klar ist künstliche Intelligenz in der Schule, entweder mit Wissen der Lehrkräfte oder ohne, auf jeden Fall ist sie da. Wie kann sie sinnvoll eingesetzt werden und zu gutem Lernen beitragen? Das ist vielmehr die Frage und das wollen wir heute besprechen. Aber auch, wie sich der Einsatz dieser sogenannten großen Sprachmodelle auswirkt auf die Chancengerechtigkeit in deutschen Klassenzimmern. Nimmt die zu oder nimmt die ab durch KI? Das besprechen wir dann auch noch just an dem Tag, an dem die neue PISA-Studie bestätigt hat, was wir sowieso schon wissen. Schulischer Erfolg hängt in Deutschland mehr als in vielen anderen Industrienationen von der sozialen Herkunft ab. Im internationalen Vergleich, so sagt die Studie, ist dieser Zusammenhang in Deutschland stark ausgeprägt. Wir leben in Bildungsungerechtigkeitsland. Ich bin Katja Weber und heute hier die mit den Fragen. Und die mit den Antworten sind Johanna Fleckenstein. Herzlich willkommen, Johanna.
Hallo.
Und Hendrik Haferkamp, zugeschaltet aus Gütersloh. Viele Grüße gehen raus nach Westfalen. Hallo Hendrik.
Hallo zusammen.
So, ich würde euch gern kurz vorstellen im Gespräch mit euch. Ich fange bei dir an, Johanna. Du hast Englisch, Philosophie, Pädagogik und Psychologie studiert und dann dein erstes Staatsexamen gemacht fürs Lehramt an Gymnasien. Vor 10 Jahren war das etwa. Dann gab es aber sowas wie eine leichte Kurskorrektur. Zumindest lese ich das ein bisschen aus der Biografie. Du bist nicht weiter Richtung Schule gegangen und auch nicht in Schule rein, sondern in die Wissenschaft. Wieso dieser kleine Turn?
Ich glaube, für mich selber ist es gar kein Turn gewesen, sondern ich bin eigentlich schon immer interessiert gewesen an Wissenschaft und interessiert daran, an die Uni zu gehen. Mhm. Ich bin eher zufällig im Lehramtsstudium gelandet tatsächlich. Also ich wollte nach dem Abitur eigentlich Psychologie studieren, habe nicht sofort einen Studienplatz bekommen aufgrund des NCs und habe mich dann eben erstmal für das Lehramtsstudium eingeschrieben. Und versuche es dann eben im nächsten Jahr nochmal mit der Psychologie. Mir hat dann aber das Studium eigentlich ganz gut gefallen und ich habe dann vor allem auch eine Dozentin gehabt, die auch auf Lehramt studiert hatte. Das hatte ich irgendwann mitbekommen in einer Seminarsitzung und die aber eben auch promoviert war und ja offensichtlich an der Uni war. Und die habe ich dann einfach mal gefragt, ist es denn möglich, mit einem Lehramtsstudium auch an die Uni zu gehen? Und sie sagte, ja, das ist kein Problem. Inzwischen sei das relativ üblich. Und dann habe ich gedacht, na gut, dann mache ich das eben und gehe dann auf dem Weg quasi in die Bildungsforschung, ist es dann ja am Ende geworden. Und so bin ich hier gelandet.
Und dann hast du in Pädagogik promoviert und seit 2021 bist du Juniorprofessorin für digitales Lehren und Lernen im Unterricht an der Universität Hildesheim. Wie dicht dran bist du mit dem, was du da beforschst, an der real existierenden Schule, die der Hendrik von innen kennt?
Real existierende Schule ist ein schöner Begriff auf jeden Fall. Ich bin tatsächlich immer näher dran, würde ich sagen. Im Kontext der Forschung zum Thema digitales Lernen und Lernen habe ich angefangen mit, relativ experimenteller Forschung, also mit eher so Laborforschung sozusagen. Wir sind natürlich auch in Schulen gegangen, haben aber da unsere eigenen Geräte mitgebracht, haben dann unsere Tools da drauf gespielt und eben geschaut dann entsprechend, ob die SchülerInnen damit etwas lernen, ob die ihre Leistung verbessern können, wenn sie eben die Intervention bekommen, die wir uns dann in dem Fall überlegt hatten.
Jetzt habe ich ein Projekt, in dem es tatsächlich genau darum geht, eben solche Tools und solche Technologien in die Schulen zu bringen. Und bin deswegen gerade ganz viel dabei, mit Schulleitungen zu sprechen, in Schulen zu fahren und eben zu schauen, wie schaffen wir das jetzt, diese Technologien, die wir eben im Laborkontext schon ausgetestet haben, jetzt ins Feld zu bringen, von den Lehrkräften selber anwenden zu lassen. Also.
Und ganz generell, vielleicht abgesehen von dem, was du konkret machst, sind Bildungsforschung und Schule in Deutschland dicht genug, eng genug miteinander verzahnt?
Das ist auf jeden Fall eine wichtige Frage. Darauf bezieht sich tatsächlich auch der Gegenstand, den ich heute mitgebracht habe. Darf ich den schon direkt
einbinden? Na klar, das werde ich jetzt nicht unterdrücken.
Genau, es passt nämlich gerade so gut. Und zwar habe ich ein Schulheft mitgebracht. Genauer gesagt, es ist ein Schreibheft. Das passt nicht ganz so gut. Es ist für die Grundschule wirklich so zum Schreiben lernen. Es soll aber quasi ein Schulheft sein. Das war nur das Einzige, was ich hatte. Ich hätte sonst eher einen College-Blog oder eben so ein normales Schreibheft mitgebracht. Eben genau aus dem Grund, dass ich so eine prägende Erfahrung gemacht habe, als wir so die ersten Male auch mit diesen Projekten, von denen ich gerade erzählt habe, an Lehrkräfte, Schulleitungen und so herangetreten sind und eben vorgestellt haben, was wir da machen. Ganz toll, künstliche Intelligenz, automatisiertes Feedback, kann man wunderbare Sachen mitmachen, sieht alles ganz beeindruckend aus. Und dann so die erste zaghafte Meldung kam: Wie kriegen wir denn die Schülertexte in den Computer rein? Sollen wir die abtippen? Und mir da zum ersten Mal so klar wurde, okay, da ist doch noch, da gibt es eine gewisse Diskrepanz zwischen dem, was im Klassenzimmer passiert, nämlich dass eben nach wie vor in Heften geschrieben wird, und dem, was wir da mit unserem automatisierten Feedback machen. Wir gingen natürlich davon aus, dass das alles mittlerweile schon, oder zumindest die Möglichkeiten es gibt, dass es am Computer geschrieben wird. Das scheint aber nach wie vor nicht an allen Schulen der Fall zu sein, und deswegen fand ich dieses Schulheft ganz passend.
Mhm. Vielen Dank erstmal für den Einblick in das, was du tust, und für die Vorstellung deines sehr analogen Dingses. Hendrik, kommen wir mal zu dir. Du unterrichtest Deutsch und Sport am Evangelisch-Stiftischen Gymnasium in Gütersloh, und du bist auch an deiner Schule derjenige, der den Bereich Digitalität koordiniert. Ich vermute mal, das Interesse an Digitalem war bei der Wahl des Studiums und auf Lehramt und so weiter noch nicht so ausschlaggebend. Weißt du noch, wo und wann und wie dir klar geworden ist? Ja, logisch, ich muss das ja alles mitdenken und reinholen in mein Klassenzimmer.
Das kam tatsächlich auf in meinem Referendariat. Da wurde das zum ersten Mal thematisiert. Und dann hatte ich das Glück, einfach an eine äußerst digitale Schule nach meinem Referendariat zu kommen. Das Evangelisch-Stiftische Gymnasium hat seit mittlerweile 24 Jahren eine 1:1-Ausstattung mit digitalen Endgeräten. Und ich hatte da einfach die optimalen Bedingungen, dann Dinge auszuprobieren und ganz viel auch zu experimentieren. Das war für mich dann die Initialzündung, sich auch mit dem Digitalen noch etwas intensiver auseinanderzusetzen.
Habe ich das richtig verstanden? Seit fast einem Vierteljahrhundert bekomme ich bei euch als Schülerin einer bestimmten Jahrgangsstufe ein digitales Endgerät in die Hand gedrückt, ohne dass die Frage auftaucht, ob ich mir das leisten kann, ob meine Eltern sich das leisten können?
Genau, das ist richtig. 1999 fing das an, dass auf Initiative der Bertelsmann Stiftung, die ja hier auch in Gütersloh sitzt, zunächst drei Klassen einer Jahrgangsstufe mit digitalen Endgeräten ausgestattet worden sind. Und das ist dann immer weiter ausgebaut worden, bis wir jetzt seit über 10 Jahren, glaube ich, mittlerweile eben schon in allen Klassen von der 5 bis zur 13 digitale Endgeräte haben. In der Jahrgangsstufe 5 und 6 sind es dann vom Schulträger finanzierte Geräte, und ab der Jahrgangsstufe 7 sind es dann Bring-Your-Own-Device-Konzepte. Wobei wir, und das war uns eben auch immer ganz wichtig, gesagt haben, es darf kein Ausschlusskriterium sein. Wenn sich jemand ein Gerät nicht leisten kann, dann muss die Schulgemeinschaft einspringen. Und so wird es im Prinzip jetzt seit fast 25 Jahren gehandhabt, dass die Eltern untereinander solidarisch einspringen und sich gegenseitig unterstützen.
Das, was wir KI nennen, das gibt es ja nicht erst seit einem guten Jahr, auch wenn November 22 das Datum war, wo die Berichterstattung über die damals verfügbare Version von ChatGPT so unheimlich angeschwollen ist, weil in dem Moment eben OpenAI das auf uns losgelassen hat sozusagen. Weißt du noch, wann sich das, was wir so KI nennen, in deinem Unterricht dazu gesellt hat?
Wir haben relativ früh angefangen, uns mit dem Thema KI auseinanderzusetzen. Das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass unser Schulleiter, der Martin Fugmann, der war vorher Schulleiter im Silicon Valley Und als der zu uns an die Schule gekommen ist, so vor 5, 6 Jahren muss es gewesen sein, da sagte er schon, KI, das wird das nächste große Ding. Das ist im Prinzip da schon in den USA absehbar gewesen. Und seitdem beschäftigen wir uns eben sehr intensiv damit, haben auch schon früh Kontakte gesucht zu Firmen, die eben Tools herstellen. Am Anfang war das so Papyrus-Autor, die eine automatische Textkorrektur angeboten haben. Wir haben aber auch Altschüler, die in dem Bereich tätig sind, der Daniel Naber mit seinem Language-Tool zum Beispiel. Das heißt, wir waren immer schon ganz gut vernetzt und haben eben versucht, diese Entwicklung eben auch proaktiv in den Unterricht reinzuholen und den Schülerinnen und Schülern eben zu zeigen, wann es sich lohnt, wann es lernförderlich ist und wann es sich aber vielleicht eben auch nicht lohnt, sich mit solchen Tools im Unterricht auseinanderzusetzen.
Ich glaube, genau das werden wir jetzt auch noch ein bisschen genauer auseinanderdröseln im Verlauf des Gesprächs. Wo ist es sinnvoll, wo nicht, in welchen Zusammenhängen? Aber jetzt sprechen wir ja an einem stinknormalen Dienstag in der Schulzeit. Wo und wie war bei dir heute KI im Klassenzimmer mit dabei?
Oh, heute hatte das einen riesengroßen Platz. Wir haben nämlich unsere Schülerinnen und Schüler der Q1, die jetzt anfangen, ihre Facharbeiten zu schreiben, haben wir fortgebildet.
Ich bin so lang draußen aus Schule, mir müsst ihr erstmal erklären, was eine Q1 ist.
Das ist sozusagen die vorletzte Jahrgangsstufe vor dem Abitur, also je nach Bundesland entweder die Jahrgangsstufe 11 oder 12. Bei uns jetzt die Jahrgangsstufe 12, die jetzt also nächstes Jahr dann, oder übernächstes Jahr, Entschuldigung, Abitur macht, die aber dieses Jahr so eine Fach- oder Seminararbeit schreiben müssen, so eine kleine wissenschaftliche Arbeit. Und da allen klar ist, dass die unter den Bedingungen von KI eben entstehen wird, haben wir uns als Schule eben dazu entschieden, proaktiv unsere Schülerinnen und Schüler eigentlich darin zu schulen, wie sie denn jetzt KI-Tools als Werkzeuge einsetzen können, und haben ihnen eben auch gezeigt, an welchen Stellen das gerade für die Facharbeit relevant ist. Wir kooperieren dann mit einem anderen KI-Startup aus Berlin, Mindverse, die uns personalisiert oder anonymisierte Accounts zur Verfügung gestellt haben, sodass wir eben auch datenschutzkonform unsere Schülerinnen und Schüler mit diesen Tools versorgen können, haben aber eben auch aufgezeigt, welche anderen Tools es gibt, die man für Literaturrecherche oder eben für das Überarbeiten von Texten nutzen kann. Also heute hatte das tatsächlich mal einen riesengroßen Stellenwert hier.
Jetzt hatte uns Johanna das Schulheft gezeigt, um zu illustrieren, wie groß da doch der Brückenschlag war, der nötig war, um sozusagen Forschung und Schule miteinander in Austausch zu bringen. Ich glaube, du hast was Komplementäres zu Papier dabei, ne?
Genau, ich habe euch eine Schere mitgebracht und ich glaube, das wird im zweiten Teil des Gesprächs, wenn es um Bildungsgerechtigkeit geht, wird das noch eine größere Rolle spielen, weil wir eben die Erfahrung gemacht haben, dass der Einsatz von KI wirklich so ein Verstärker ist in alle Richtungen. Und das soll so ein bisschen so diese Bildungsschere symbolisieren, die auch unter KI weiter aufzugehen droht.
Okay, wir könnten jetzt auch Schnick, Schnack, Schnuck spielen. Okay, Stein und Brunnen fehlen noch, aber zwei Bestandteile haben wir, bleiben aber jetzt einfach beim Thema KI. Johanna, was denkst du denn, was bedeuten Systeme? ChatGPT ist natürlich das, womit immer alle als Beispiel ankommen, steht aber stellvertretend natürlich für ein ganzes Arsenal an Möglichkeiten. Was bedeutet das, diese Möglichkeiten für Schule, oder was verändert sich in Schule durch diese Programme?
Na, im Moment ist es ja so, dass die Diskussion oder auch die öffentliche Diskussion zu diesem Thema sehr bestimmt ist durch diese ganzen Befürchtungen, die damit zusammenhängen, ne? Also gerade was so Prüfungen angeht oder eben, wie Henrik auch gerade erwähnt hat, diese Facharbeiten sind ein ganz großes Thema. Wie gehen wir damit um? Weil das eben eine Arbeit ist, die natürlich größtenteils auch zu Hause gemacht wird. Das ist natürlich eine große Herausforderung, vor der wir so im Moment stehen. Meine Hoffnung wäre aber, dass wir ein bisschen langsam zu einem anderen Thema stärker kommen, nämlich zu dem, wie KI in der Schule im Unterricht unterstützen kann, indem es eben Möglichkeiten bietet, SchülerInnen adaptiv zu fördern, individualisierte Lernbegleitung zu ermöglichen. Ich denke, das ist das, was am Ende die Schule tatsächlich transformieren könnte, dass wir eben diese Möglichkeiten haben. Und darauf sollten wir sehr viel mehr den Fokus noch legen, auch wenn wir über KI und Schule und Unterricht sprechen.
Ich war mal in einem Vortrag von dir, da hast du den anwesenden Lehrerinnen und Lehrern, waren das vor allem im Publikum, die 4 Dimensionen von KI vorgestellt und hast gesagt, die funktionieren als Manager, als Assistent, als Gegenstand, also als Lerngegenstand, als Inhalt und als Tutor. Welcher dieser vier Aspekte oder welche dieser vier Funktionen ist denn, wenn wir es mal priorisieren wollen, aus deiner Sicht an Schule am wichtigsten? Worauf sollten wir da den Fokus legen?
Ganz klar der Tutor. Natürlich gibt es auch gewisse Aspekte von KI, die Lehrkräfte sehr gut unterstützen können, so in ihrem in der Unterrichtsvorbereitung beispielsweise, in der Korrektur. Das wäre so das, was dann Richtung Assistenz geht. Das ist, denke ich, für Lehrkräfte auch ein sehr wichtiges Argument, überhaupt sich diesem Thema zu öffnen oder eben KI tatsächlich zu nutzen, weil es eben auch eine Zeitersparnis mit sich bringt und Zeit frei macht für andere Dinge. Aber ich denke, das, was in Schule und Unterricht grundsätzlich das Entscheidende sein sollte, ist ja nun mal der Unterricht und beziehungsweise das Lernen der SchülerInnen. Das ist ja das, wofür wir das alles machen. Von daher, glaube ich, ist die tutorielle Funktion dieser KI-Systeme, die da drin steckt. Also ChatGPT hat natürlich jetzt nicht per se diese Tutorenfunktion, sondern kann alle möglichen Funktionen übernehmen. Aber es gibt ja durchaus Tools, die zum Beispiel auf GPT basieren und die eben genau diese Funktion übernehmen können. Und das ist, denke ich, die große Chance, die KI uns bietet, dass man hier eben eine tutorielle Begleitung hat im Lernprozess, individualisiert für die SchülerInnen.
Ist das auch das, was du am deutlichsten betonen würdest, Hendrik? Diese Tutorfunktion, diese unterstützende Funktion im Lernen für mich als Schülerin individuell?
Ja, ich würde dir da total zustimmen. Wir haben bei uns an der Schule haben wir so eine wissenschaftliche Studie durchgeführt, die der Professor Thomas Süße hier von der Fachhochschule Bielefeld durchgeführt hat. Und er hat eben das Nutzungsverhalten auch der Schülerinnen und Schüler untersucht. Und die Funktionen, die du gerade genannt hast, die wurden da eben auch bestätigt. Und es gibt, glaube ich, so eine negative Nutzungsweise. Das ist einfach, dass sich Schülerinnen und Schüler natürlich auch einfach Inhalte produzieren lassen können, ohne dass sie die großartig reflektieren müssen. Das war eher so diese etwas bedenkliche Nutzungsweise von KI. Aber diese anderen Funktionen als Tutor, als Assistent, so als Study Buddy, das sind im Prinzip die Dinge, die wir aussehen, die auch Schülerinnen und Schüler tatsächlich auch nutzen in der Schule, aber auch außerhalb der Schule und die äußerst auch lernförderlich sein können.
Gibt es denn vielleicht Aspekte in deinem Deutschunterricht, die durch diese Tools komplett umgekrempelt worden sind oder die vielleicht auch weggefallen sind, die dich und die Schülerinnen und Schüler entlasten?
Also wir haben hier so einen eigenen Feedback-Tutor quasi entwickelt, Vita AI heißt das Ganze. Und mit diesem Feedback-Tutor können wir den Schülerinnen und Schülern also zum ersten Mal eigentlich skalierbares Feedback geben. Das heißt, ich schaffe es niemals, 25 Texte in jeder Schulstunde zu lesen und den Schülerinnen und Schülern eine Rückmeldung zu geben. Und dadurch bleibt natürlich vieles verborgen und unsichtbar. Und KI-Tutoren haben eben die Möglichkeit, auch dieses Lernen sichtbar zu machen und eben allen Schülerinnen und Schülern tatsächlich auch eine Rückmeldung zu geben. Und das hat verschiedene Effekte. Zum einen, dass man eben dass man auch ganz anders vorbereitet, zum Beispiel in Stunden hineingeht. Man fischt nicht mehr so im Trüben. Wenn man sozusagen eine Rückmeldung eben von solchen Systemen bekommt, dass bestimmte Schülerinnen und Schüler eben noch Schwierigkeiten mit bestimmten Kompetenzen haben, kann ich viel zielgerichteter auf diese Schülerinnen und Schüler eingehen und meine Ressourcen also viel zielgerichteter einsetzen. Und das verändert eben schon den Unterricht, dass ich viel personalisierter Schülerinnen und Schülern Lernangebote machen kann und die dann auch deutlich motivierter bei der Arbeit sind und wir viel zielgerichteter eben an auch Defiziten arbeiten können.
Also ihr sagt, zielgerichteteres Arbeiten ist möglich, ausgerichtet anhand der Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler. Feedback ist individualisierbar möglich und du hast gesagt, die Jugendlichen sind motivierter bei der Sache. Würde dafür sprechen, dass das Lernen an sich wirksamer ist, nachhaltiger ist. Oh, ich versuche eigentlich immer nachhaltig zu vermeiden, weil es so ein Quatschwort ist. Also besser gelingt. Würdet ihr sagen, das lässt sich auch wissenschaftlich tatsächlich belegen, Johanna, oder aus deiner Empirie, Hendrik? Fangen wir vielleicht bei Johanna an.
Ja, das ist ja genau das, was ich in meinen Forschungsprojekten untersuche, nämlich ist es natürlich schön und eine Unterstützung für Lehrkräfte, wenn sie eben die Möglichkeit haben, mit KI Feedback zu geben. Und was wir uns anschauen quasi ist, bringt das denn auch tatsächlich was?
Bisher kann man vorsichtig sagen, ja. Es gibt inzwischen eine ganze Reihe an Studien schon dazu. Wir haben auch eine Meta-Analyse gemacht, also diese Studien quasi mal zusammengefasst, die es zu der Frage der Wirksamkeit von solchen Feedback-Systemen gibt, und festgestellt, das hat schon einen ordentlichen Effekt auch auf die Schreibleistung. In dem Fall geht es ja beim Thema KI häufig ums Schreiben, weil das eben genau das ist, was wir mit Hilfe von solchen KI-Systemen eben besonders gut fördern können. Und da hat sich gezeigt, das funktioniert schon ganz gut. Aber es kommt drauf an.
Wie immer,
zumindest in der Wissenschaft. Es kommt drauf an, und tatsächlich ist der Effekt nicht so trivial, wie man vielleicht meinen könnte. Also wir haben, als wir gestartet haben, gedacht, wir geben den SchülerInnen eben Rückmeldungen zu ihren Texten, die relativ eindeutig sind, die sich auf sehr konkrete Textaspekte auch beziehen. Und haben dann eben zuerst mal festgestellt, das heißt gar nicht automatisch, dass die auch was damit anfangen. Also wir wollen dann, dass die Texte überarbeiten und stellen uns eben vor, das machen sie so lange, bis der Text dann eben ein gewisses Niveau erreicht hat, und haben dann eben relativ schnell festgestellt, so ist es nicht. Wir haben große Teile, etwa 20% zum Beispiel von SchülerInnen in unseren Studien, die gar nichts machen mit ihrem Text auf Basis des Feedbacks. Wir haben weiter eine große Gruppe, also nochmal etwa dann die Hälfte der restlichen sozusagen, die zwar was machen an ihrem Text, aber sich dadurch nicht unbedingt verbessern können. Das heißt, wir sind jetzt gerade noch dabei, eben uns anzuschauen, was sind denn die Gelingensbedingungen eines solchen Feedback-Systems und wie sollte das Feedback genau aussehen, auch natürlich in Abhängigkeit von den individuellen Lernvoraussetzungen, von dem Alter zum Beispiel der SchülerInnen, wie sollte das Feedback gestaltet sein, damit es dann eben einen Effekt hat.
Also, du sagst, ihr seid da noch am Forschen, aber gibt es sowas wie erste begründbare Intuitionen oder Thesen?
Die gibt es. Was, glaube ich, entscheidend ist, oder einen entscheidenden Tipp, den man geben kann, ist, es sollte nicht zu viel sein. Also wir stellen fest, dass SchülerInnen schnell überfordert sind mit dem Feedback, das sie bekommen. Das Problem ist eben häufig, dass ausgerechnet die SchülerInnen, die sowieso schon nicht besonders gut sind im Schreiben, dass die besonders viel Feedback bekommen, weil die natürlich einen Text geschrieben haben, an dem man eben noch viel verbessern kann. Und das ist im Prinzip genau das Falsche. Also besser ist es, und das wissen wir auch generell aus der Feedback-Forschung, jetzt gar nicht nur unbedingt für KI-Feedback, sondern das gilt grundsätzlich, eben relativ konkret den SchülerInnen zu sagen, was kannst du jetzt als nächstes tun, um dich zu verbessern? Was wäre jetzt der nächste Schritt? Und wenn das dann passiert ist, dann wiederum quasi den nächsten Schritt vorzugeben. Und dass man so eben schrittweise quasi dazu kommt, dass so ein Text zum Beispiel sich verbessert.
Also die Frage, an der wir jetzt gerade rumdoktern, war von Johanna schön auf den Punkt gebracht. Bringt das was? Was sagt denn die Haferkampsche Privatempirie?
Also ich würde auch sagen, dass das was bringt, weil Schülerinnen und Schüler zum ersten Mal tatsächlich jetzt ja nach sehr kurzer Zeit dann auch eine Rückmeldung bekommen. Oft, wenn Lehrkräfte das machen, erfolgt es dann erst Tage oder manchmal auch erst eine Woche später. Und jetzt hat man wirklich die Möglichkeit, quasi sofort irgendwie schon eine Rückmeldung zu bekommen und dann weiterzuarbeiten. Also wir machen die Erfahrung, ähnlich den Prozentangaben, die du da gerade ins Spiel gebracht hast, Johanna, dass wir immer 20% der Schülerinnen und Schüler haben, die von bestimmten Maßnahmen nicht profitieren. Das haben wir auch bei Corona gesehen. 20% kamen überhaupt nicht sozusagen mit den Voraussetzungen des Distanzunterrichts klar. Also wir haben immer eine Gruppe, die mit bestimmten Dingen nicht gut zurechtkommen. Und das haben wir auch wieder bei KI, und es wird auch wahrscheinlich ein Tutorsystem nicht verändern können. Nichtsdestotrotz stellen wir eben fest, dass es eine große Gruppe gibt, die das einfach klasse finden, dass sie sehr schnell, sehr zügig ein Feedback bekommen, was sie eben normalerweise sonst nicht so bekommen hätten. Und wenn man Schülerinnen und Schüler fragt, ob sie denn lieber Feedback von der Lehrkraft, von dem Mitschüler, von der Mitschülerin oder von der KI bekommen wollen, dann sagen die ganz klar, sie würden allerliebsten das Feedback von der Lehrkraft bekommen. Das ist aber, wie gesagt, aus Kapazitätsgründen ja oft leider nicht möglich. Und dicht gefolgt kommt aber im Prinzip dann auch schon gleich, dass sie das Feedback von der KI dann bevorzugen würden.
Jetzt sprechen wir ja heute auch über Chancengerechtigkeit. Das heißt, ich fasse euch beide mal so zusammen. Es gibt durchaus Anzeichen dafür, müssen noch validisiert werden, dass das positive Effekte hat aufs Lernen, aber es profitieren nicht alle gleichermaßen. Also die Kinder, die vielleicht sowieso, wir waren vorhin beim Thema Aufsatz, den besseren Text abgeben, kriegen eine stärkere Unterstützung, also können ihren Pfad besser verfolgen, wohingegen die, bei denen es da vielleicht an Grundkompetenzen hapert, weniger davon haben. Da geht ja die Schere, Hendrik, die du anfangs ins Spiel gebracht hast, geht ja dann auf, dank KI.
Genau, und zwar in vielerlei Hinsicht geht die auf. Wir haben Schülerinnen und Schülern erlaubt, eine Klassenarbeit zum Beispiel auch mit dem Einsatz von KI zu schreiben zu lassen. Haben das natürlich vorher mit denen auch haben, sodass sie das Tool eben kannten, auch die Limitierungen kannten. Und wir haben eben trotzdem festgestellt, dass diejenigen Schülerinnen und Schüler, die nachher eine sehr gute Leistung gemacht aus Papier gebracht haben, am wenigsten von der KI abgeschrieben haben. Das heißt, sehr gute Schülerinnen und Schüler können das, was so eine KI eben auswirft, besonders gut reflektieren und werden dann eben auch nur wenige Bestandteile von der KI wortwörtlich übernehmen. Und Schülerinnen und Schüler, die vielleicht ohnehin vielleicht Schwierigkeiten mit dem Lernen haben, haben dieses Reflexionsvermögen nicht und übernehmen dann eben große Textpassagen. Und wie wir alle wissen, sind die oft eben auch problematisch. Wir haben eben Halluzinationen, Falschinformationen etc., die dann eben auch in den Klassenarbeiten der Schülerinnen und Schüler landen. Also das heißt, wir haben hier sozusagen das Phänomen, was wir ja aus anderen Bereichen auch kennen, diesen Matthäus-Effekt, dass diejenigen, die ohnehin schon gut sind, durch eine KI noch besser sind, weil sie die KI eben als Sparringspartner nehmen, als Study Buddy, als Begleiter, als Feedback-Tool. Und diejenigen Schülerinnen und Schüler, die ohnehin keine hohe Affinität zum Lernen haben, die nutzen die KI dann eben, um Texte zu generieren zu lassen, die sie dann eben unreflektiert übernehmen können. Das heißt, das ist sozusagen diese problematische Nutzung, die vermutlich auch dazu führen wird, dass eben Lernleistungen vielleicht sogar abnehmen. Und es ist jetzt auch kein Zufall, dass in den letzten ein, zwei Monaten diese Diskussion um das Skilling sozusagen aufgekommen ist. Also die Frage, werden denn jetzt die Leistungen der Schülerinnen und Schüler tatsächlich besser oder schlechter? Und das ist natürlich eine ganz spannende Frage. Und ich glaube, auch die wird man nicht eindeutig beantworten können. Also es wird eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern geben, die werden durch KI noch besser und es wird eine andere Gruppe von Schülerinnen und Schülern geben, die werden eben noch schlechter. Und das wäre eben interessant herauszufinden, auch von der Wissenschaft begleitet herauszufinden, wie müssen wir Lernsettings organisieren, damit diese Gruppe, die normalerweise nicht davon profitieren würde, dann doch davon profitieren kann.
Du hast ja vorhin von KI als Verstärker gesprochen. Tatsächlich sehen wir das genau da, also ein zweischneidig Schwert, was dann je nach Zielgruppe eben so oder so rum sich auswirkt. Gibt es vielleicht erste Ideen, Johanna, wie diese Lernsettings beschaffen sein müssen, damit eben gerade und insbesondere die Schülerinnen und Schüler, die nicht sowieso schon immer die super Aufsätze, die Wahnsinns-Mathearbeiten abliefern, damit die insbesondere durch diese Tools Förderung erfahren, statt sich selbst mit diesen Tools abzuhängen?
Es ist ja so, dass wir, wenn wir jetzt über diese tutoriellen Systeme sprechen, über die wir bisher auch gesprochen haben, dann ist es ja nochmal was anderes, als wenn ich als Schüler oder als Schülerin ein KI Tool benutze, um meinen Text damit besser zu machen und den dann eventuell so abzugeben, um eine bessere Note zu bekommen. Also ich glaube, hier ist genau der Punkt, an dem wir so ein bisschen trennen müssen zwischen diesem KI als Tutor und KI als Werkzeug, um meine Texte zu verbessern. Und auch wenn es so ist, dass wir sehen in unseren Studien, dass wenn wir KI als Tutor benutzen, nämlich als jemand, der mich zum Beispiel im Schreibprozess unterstützen kann, auch wenn wir da sehen, dass davon die sowieso schon Starken immer mehr profitieren als die Schwächeren, was, wie Henrik ja auch schon richtig gesagt hat, was man fast immer so findet. Also das ist das, was in Interventionen ganz klassischerweise sich zeigt. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass wir durch diese Systeme zusätzliche Lerngelegenheiten, Übungsgelegenheiten schaffen können, die sonst gar nicht da wären, von denen natürlich gerade auch die Schwachen profitieren sollten. Aber genau deswegen ist es eben so wichtig herauszufinden, wie diese Tools, dieses Feedback, was wir da geben, interagiert mit den individuellen Voraussetzungen und eben
das ist ja ein großer Vorteil der KI, eben schauen zu können, wie kann man auch das Feedback zum Beispiel anpassen an die individuellen Lernvoraussetzungen. Also für dieses Szenario ist das, denke ich, durchaus so zu sehen, dass man quasi damit auch die Schwächeren fördern möchte und kann.
Ist das auch deine Erfahrung, Hendrik?
Ja, also wir haben die Erfahrung gemacht, dass es total notwendig ist, eben die Schülerinnen und Schüler nicht einfach vor diese Geräte zu setzen und zu sagen, macht mal. Sondern was wir machen, ist, dass wir den Schülerinnen und Schülern eben diesen Werkzeugcharakter versuchen nahezubringen und so eine Entmystifizierung dieser KI zu betreiben. Man konnte so ein bisschen Anfang des Jahres das Gefühl bekommen, dass Goldgräberstimmung bei den Schülerinnen und Schülern ausbricht, dass man jetzt nicht mehr lernen braucht und dass ChatGPT und Co. im Prinzip alles für einen erledigen können. Da war es, glaube ich, ganz heilsam, mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam diese Tools eben zu erproben und auch vor allen Dingen diese Limitierung dieser Tools erfahrbar zu machen, indem man eben so typische Aufgaben, die in Schule eben unliebsam sind, aber dann doch eben ausgeführt werden müssen, dass man die eben einfach mal vielleicht von der KI machen lässt und die Qualität dann eben gemeinsam mit den Schülern bewertet, man eben feststellt, wir können eigentlich niemals einen Text aufgrund von einem Prompt 1:1 übernehmen. Es bedarf immer der Nacharbeit, es bedarf vielleicht auch unterschiedlicher Tools, um zu optimalen Ergebnissen zu kommen. Und man vor allen Dingen, man muss eigentlich nicht weniger wissen, sondern man muss eigentlich mindestens gleich viel oder mehr wissen, um eben dieses Produkt dann auch tatsächlich bewerten zu können. Und das versuchen wir eben mit unseren Schülerinnen und Schülern gemeinsam zu erproben und sie auch auf diese Biases hinzuweisen, die in diesen Systemen drin sind, um sie eben auch sensibel zu machen dafür, dass man eben nicht alles einfach 1:1 kopieren kann.
Also da kommt dann die Medienkompetenz oder das Thema Medienkompetenz quasi im Schlepptau gleich mit, also realistisch einschätzen können, was können die Dinger, was nicht. Von dir, Hendrik, würde ich ganz gerne auch nochmal wissen, welche Rolle spielen denn diese Tools in deinem Sportunterricht? Wir haben jetzt natürlich, und da sind wir keine Ausnahme, immer mal gleich schön losgelegt bei dem Gedanken an einen Aufsatz und es liegt ja auch nahe, da du ja auch Deutsch Lehrer bist und ChatGPT hat uns auch so ein bisschen geprimed, an alles, was Rede und in Sätzen daherkommt, zu denken. Aber spielt das bei dir auch eine Rolle in der Sporthalle? Ich meine, in Klammern, wo ja meist noch nicht mal irgendwie WLAN ist. Bei euch wahrscheinlich schon, aber ich glaube in der Bundesrepublik eher die Ausnahme.
Ja, also bei uns gibt es tatsächlich auch in der Sporthalle WLAN. Wir haben es da auch schon eingesetzt als Fitnesscoach, wo wir uns eben von ChatGPT und auch anderen Programmen Fitnessübungen oder ein Fitnessprogramm haben zusammenstellen lassen und die Klasse hat dann gemeinsam eben diese Übungen erprobt und wir haben uns dann eben vor allen Dingen gefragt, wer ist denn eigentlich der bessere Sportlehrer, also die KI oder eben die Sportlehrkraft und wo kriege ich vielleicht eben auch die bessere Rückmeldung. Und das war ganz beruhigend. Also alle Schülerinnen und Schüler haben gesagt, die Sportlehrkraft ist also definitiv der KI überlegen. Das ist aber vielleicht auch nur eine Frage der Zeit, bis es so eine Art vielleicht auch Video-Anschluss für KI gibt. Also die Schülerinnen und Schüler, die haben gesagt, halt so eine KI kann halt keine Verbesserungsvorschläge geben, kann mich nicht korrigieren, wenn ich eine Bewegung falsch ausführe. Eine Sportlehrkraft würde da sofort einschreiten und sagen, das musst du anders machen. Also ja, wir haben das ausprobiert, es war aber mehr eine nette Spielerei, muss man wirklich.
Dann würde mich natürlich auch noch die Funktion des Assistenten im Hinblick auf die Lehrkräfte interessieren und des Managers. Also anders gefragt, wo liegt für die Lehrkräfte die Entlastung? Also über die möglichen potenziellen Vorteile für Schülerinnen und Schüler haben wir gesprochen. Was habe ich als Lehrerin davon?
Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass das, was am besten ankommt bei Lehrkräften, wenn man diese Tools vorstellt oder eben über KI spricht, ist meistens tatsächlich die Korrekturassistenz. Also gerade in Fächern, Hendrik wird es ja kennen, wie Deutsch oder auch in Englisch, wo man sehr hohen Korrekturaufwand hat, ist das, glaube ich, eine große Entlastungsmöglichkeit für Lehrkräfte. Und dabei geht es natürlich gar nicht darum, so wie Hendrik das ja auch gerade beschrieben hat, die Lehrkraft zu ersetzen. Das ist, würden wahrscheinlich auch die SchülerInnen in anderen Fächern, nicht nur im Sportunterricht, auch sagen, das kann sie nicht und das soll sie auch gar nicht. Sondern es geht natürlich darum, dass sie die Lehrkraft unterstützt und dass die Lehrkraft die KI zielführend einsetzen kann, um sich selber zum Beispiel im Fall der Korrekturassistenz Freiräume zu schaffen, dann eben sich auf die SchülerInnen zu konzentrieren. Und
sich ihrem Kerngeschäft zu widmen, sage ich mal.
Aber da sind wir wieder bei dem Schulheft, das du mitgebracht hast. Funktioniert natürlich irgendwie nicht so gut, wenn die Klassenarbeiten auf Papier geschrieben werden und ich die A abtippen oder B einscannen muss.
Wobei auch da gibt es ja technische Weiterentwicklungen und auch bei ChatGPT gibt es ja inzwischen die Möglichkeit zum Beispiel Texte abzufotografieren und hochzuladen, auch wenn das jetzt im Einzelfall vielleicht noch nicht perfekt funktioniert, aber es geht ja in die richtige Richtung. Wir haben ja auch heute, du hattest ja vorhin erwähnt, dass heute die Ergebnisse der PISA-Studie 2022 veröffentlicht wurden. Ein positives Ergebnis, das man ja daraus mitnehmen kann, ist, dass tatsächlich auch in Deutschland inzwischen die Ausstattung an den Schulen gar nicht mehr so schlecht aussieht wie noch 2018 zum Beispiel. Also hier hat sich durch die Pandemie auf jeden Fall einiges getan. Und auch wenn ich jetzt mit Schulleitung, mit Lehrkräften spreche, dann hört man doch immer mehr auch so ähnliche Dinge, wie Hendrik eingangs erzählt hat, dass es eben auch in der Sekundarstufe 1 schon Tablets gibt, mit denen gearbeitet wird. Das heißt nicht, dass jetzt in jedem Fall dann auch Hefte abgeschafft werden, aber es geht auf jeden Fall in die Richtung, dass ich denke, wir kommen dahin, dass wir auch Texte elektronisch vorliegen haben.
Hendrik, ist das auch deine Erfahrung aus deiner schulischen Praxis? Die größte Entlastung liegt für dich und dein Kollegium in der Korrekturfunktion?
Ja, ganz eindeutig. Also wir haben ja wirklich den tollsten Job der ganzen Welt, wenn eben nicht diese Korrekturen wären. Also damit versorgt man sich ja, Entschuldigung, im Prinzip jetzt die ganzen Wochenenden oder jetzt auch die Weihnachtsferien wieder, weil man dann wieder eben sitzt und korrigieren muss, wovon Schülerinnen und Schüler ja seltenst wirklich profitieren. Es ist ein unglaublicher Zeitfresser, der relativ wenig wirklich an Lernfortschritt für die Schülerinnen und Schüler bedeutet. Also das ist schon eine Riesenentlastung. Und auch da haben wir schon so erste Erfahrungen gesammelt mit Einverständnis der Eltern und der Schüler. Haben wir im Prinzip mal eine Klassenarbeit ganz normal korrigiert und sie danach eben unter Eingabe auch von den Bewertungskriterien dann eben von der KI nochmal nachkorrigieren lassen. Und da hat sich eben gezeigt, dass das in den seltensten Fällen wirklich weit auseinander liegt. Also oft noch deutlich näher beieinander liegt, als wenn ich einen menschlichen Erst- und Zweitkorrektor hätte. Und das sind ja schon mal irgendwie vielleicht ganz ermutigende Zeichen, dass man sich vielleicht eben auch so eine Vorkorrektur zukünftig vielleicht vorstellen kann. Aber ich glaube, dass eben im Endeffekt am Ende trotzdem eine Lehrkraft auch wieder über die Arbeit drüber schauen muss und dann die Note im Endeffekt geben möchte. Ich glaube, das wäre eher eine Dystopie zu sagen, wir lassen die Arbeit jetzt zu 100% von der KI korrigieren. Im Endeffekt liegt es in der Verantwortung dann am Ende des Lehrers, der Lehrkraft, zu sagen, was für eine Note dann dabei herauskommen soll.
Du hast vorhin selber angesprochen, wir wissen, dass diese Sprachmodelle bullshitten und sich Verweise, Quellen, Zitate, alles Mögliche ausdenken. Hauptsache, es klingt nach einem sinnvollen Satz. Ich höre auch oft, dass Lehrkräfte oder Lehrkräften versprochen wird, eure Arbeitsblattgestaltung wird total vereinfacht. Ihr könnt sagen, hier für Klasse 8 in dem und dem Bereich, bitte spuck mal ein Arbeitsblatt aus, das so und so gegliedert ist und in dem es um das und das und den Aspekt geht. Ich frage mich immer, ist es wirklich so brauchbar? Weil A, musst du relativ präzise prompten und B, musst du dann gucken, ob das, was da rauskommt, inklusive Ergebnissen, Quatsch ist oder genauso richtig. Also ob da alles stimmt, alle Verweise, Quellen etc. Nutzt du das zu deiner Arbeitsblattgestaltung, wenn du einen Test oder irgendwas vorbereiten möchtest?
Nee, also wirklich nutze ich gar nicht, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass das gar nicht so gut ist. Und ich finde, wenn wir jetzt über die Transformation von Schule sprechen, dann kann ja der Mehrwert von der KI jetzt nicht darin liegen, dass man irgendwelche analogen Arbeitsblätter jetzt noch effektiver gestalten kann. Also ich versuche eher, glaube ich, meinen Unterricht jetzt durch den Einfluss von KI auch zu verändern. Und ich würde sagen, es ist eben nicht Ziel, den alten Unterricht jetzt vielleicht etwas effektiver zu machen, sondern es muss eigentlich das Ziel sein, vielleicht ganz andere Lehr-Lern-Settings auch zu ermöglichen, wo Schülerinnen und Schüler eben nicht unbedingt eben Arbeitsblätter, die eine KI vorher erstellt hat. Werner hat das ja gerade schon gesagt, wie einfach das ist, dann abfotografieren, hochladen und sich dann von der KI die Arbeitsblätter, die vorher die KI erstellt hat, eben beantworten zu lassen. Also ich glaube, das ist nicht das Ziel von von dem Unterricht, sondern das Ziel muss eigentlich sein, dass wir eine ganz andere Aufgabenkultur haben, die vielleicht auch Abschied nimmt von Arbeitsblättern. Die werden im bestimmten begrenzten Rahmen natürlich weiterhin irgendwie ihren Sinn haben, aber ich glaube, dass wir ganz anders arbeiten sollten in der Schule.
Halten wir also fest, nach dem, was ihr bisher gesagt habt, würden Lehrkräfte vor allen Dingen von der Nachbereitung, die KI-gestützt effizienter ist, profitieren, Stichwort Korrekturen. Du sagst, bei der Unterrichtsvorbereitung im Sinne von, mach mir mal ein Arbeitsblatt mit dem und dem Anforderungsprofil, eher nicht. Wo gibt es vielleicht da noch Zeitersparnis, Erleichterung, Entlastung für Lehrkräfte, Johanna?
Na, erstmal muss man ja sagen, dass auch die Korrektur nicht nur der Unterrichtsnachbereitung dient, sondern ja gleichzeitig, das hat Henrik ja vorhin auch schon gesagt, die Grundlage ist für die weitere Unterrichtsplanung. Ne? Also ich kann eben viel besser einschätzen, was können die SchülerInnen schon, wo muss ich vielleicht noch einhaken. Also das ist ja so ein Kreislauf sozusagen. Ein anderer Aspekt, den ich noch, denke ich, hilfreich finde, ist, dass man eben die Möglichkeit hat, sich mit so einer KI wie ChatGPT Texte vereinfachen zu lassen, beziehungsweise auf verschiedenen Niveaustufen zum Beispiel Texte zu erstellen, um so eben auch Bindifferenzierung zu realisieren. Ich glaube, das ist etwas, was gerade vielleicht auch eher so im Bereich der naturwissenschaftlichen Fächer oder sozialwissenschaftlichen Fächer viel genutzt wird. Es gibt ja auch inzwischen die Möglichkeit, zum Beispiel PDFs hochzuladen, sich die zusammenfassen zu lassen, also mit komplexen Texten eben umzugehen, auch wenn vielleicht die sprachlichen Kompetenzen nicht so sind, wie sie sein müssten, um diesen Text zu verstehen. Also so auch Stichwort einfache Sprache. Ich glaube, da ist schon viel Potenzial noch da.
Tatsächlich habe ich dafür auch mal ein Beispiel gesehen für die Komplexitätsreduktion und Übersetzung in einfache Sprache. Das war total beeindruckend. Und da wir ja auch gedanklich immer noch das Thema Chancengerechtigkeit mitlaufen lassen, ist das natürlich total wichtig, dann vielleicht von einer Klasse von 25 bis 30 da unterschiedliche Niveaustufen realisieren zu können. Kommen wir vielleicht mal zu einem deutschen Lieblingsthema, zu dem Thema Prüfung, was auch nicht trivial ist, weil ja rechtlich geregelt an Schule und für Schule. Hendrik, du leitest das von dir ja auch mitgegründete Institut für zeitgemäße Prüfungskultur. Und wenn ich auf eure Webseite gehe, dann sehe ich als erstes sozusagen als Motto, so interpretiere ich das, wir können uns die schönsten Dinge für den Lernprozess ausdenken. Lernende werden immer danach fragen, welche Prüfungen am Ende auf sie warten. Wir haben das jetzt genauso gemacht. Wir haben uns die schönsten Dinge für den Lernprozess ausgedacht und am Ende muss dann abgeliefert werden in den allermeisten Fällen. Ich weiß, es gibt Schulen, da ist es nicht so oder wird nach anderen Formaten gesucht. Aber auch bei euch in Gütersloh wird am Ende irgendeine Art von Prüfung stehen. Welche erwartet mich da als deine Deutschschülerin in der 10. Klasse?
Das können ganz unterschiedliche Prüfungen sein, die dich da erwarten. Also wir haben tatsächlich auch schon den Einsatz von KI in Klassenarbeiten erprobt. Da mussten die Schülerinnen und Schüler dann zusätzlich zu dem hybrid erstellten Text noch eine Reflexion schreiben, warum sie denn jetzt die KI benutzt haben oder eben auch nicht benutzt haben. Wann war es sinnvoll für sie, wann war es nicht so sinnvoll? Und sie haben dann auch den Prompt und den generierten Text mit abgegeben. Und da stellte sich eben heraus, dass vor allen Dingen die sehr guten Schülerinnen und Schüler eben sehr wenig von der KI abgeschrieben haben und benutzt haben. Also wir lassen das schon in Maßen zu und glauben, dass sich eben diese Prüfungskultur dramatisch wandeln wird, weil viele Formate einfach so keinen Sinn mehr ergeben. Also gerade das Thema Facharbeiten oder Referate, alle Arbeiten, die eben nicht unter Aufsicht geschrieben werden, da wird es eben schwer sein, nachher die Eigenständigkeit der Leistung festzustellen und wer denn jetzt eigentlich der Urheber dieses Textes ist. Also ich glaube, dass sich die Aufgabenkultur verändern muss, weil wir erlebt haben, dass Schülerinnen und Schüler, wenn sie eine Aufgabe richtig packt und wenn sie da Interesse daran haben, dann haben die gar keine Lust, dass eine KI die Aufgabe löst. Also die Aufgaben müssen, glaube ich, einfach viel passgenauer auch auf die Schülerinnen und Schüler und individualisierter gestellt werden und dann haben Schülerinnen und Schüler gar keine Veranlassung, sozusagen diese Aufgabe von der KI erledigen zu lassen. Und wenn wir das sozusagen hinbekämen, eine Veränderung der Aufgabenkultur und eben auch den Unterricht schon so zu gestalten, dass es dann nicht mehr um das auswendig Lernen von musterhaft Gelerntem geht, Denn das kann ja eine KI besonders gut. Ist ja sehr eindrucksvoll, wenn man sich mal die Liste anschaut von Prüfungen, die ChatGPT schon gelöst hat, vom bayerischen Abitur bis hin zu Abschlussprüfungen von Universitäten, dann stellt sich ja eben heraus, dass die Art, wie wir prüfen, vielleicht gar nicht so sinnvoll ist, weil es eben oft um musterhaft auswendig Gelerntes geht. Und das kann eine KI einfach viel, viel besser. Wir bräuchten im Prinzip andere Klassenarbeiten, die vielleicht auch einen praktischen Anteil haben, die individualisiert auf die Schülerinnen und Schüler stärker eingeht, und wo man eben auch vielleicht solche Tools einsetzen darf. Und auf der anderen Seite brauchen wir aber wahrscheinlich eben auch, so wie in Fach Mathematik, hilfsmittelfreie Teile, wo Schülerinnen und Schüler eben auch Basiskompetenzen und Basisqualifikationen ohne KI dann eben nachweisen müssen. Ich glaube, wir brauchen einfach eine gute Mischung an verschiedenen Klassenarbeitsformaten, die sich jetzt in den nächsten Jahren hoffentlich entwickeln werden.
Geben das denn die rechtlichen Rahmen derzeit her? Also es gibt Prüfungsordnungen und ich weiß nicht, wie groß dein Spielraum ist. Also könnt ihr an eurem Gymnasium sagen, bei dem Stoff und in der Jahrgangsstufe scheint mir das eine adäquate Prüfung zu sein. Hier machen wir es wieder oldschool und da kann KI genutzt werden?
Also man hat in der Tat eigentlich größere rechtliche Freiräume, als man sich das oft vorstellt. Das ist natürlich auch bundeslandabhängig. In NRW können wir eine Klassenarbeit durch ein alternatives Format ersetzen. Das reizen wir also auch ganz gut immer aus, dass wir das dann machen. Nichtsdestotrotz gibt es auch hier rechtliche Vorgaben, die mittlerweile eben keinen Sinn mehr ergeben. Ich war jetzt vor einer Woche auf dem Fachtag KI in Bildungsprozessen der Kultusministerkonferenz, wo eben auch dann die Frage aufkam, so eine Fach- oder Seminararbeit, das sei eben ein schriftliches Format, und da dürfe man keine mündliche Prüfung als Verteidigung hinten dran hängen. Das ist allen klar, dass das quasi nicht sinnvoll ist, dass man das nicht darf, aber die Prüfungsordnung gibt das eben noch nicht her. Deswegen war die dringende Empfehlung, dort nachzubessern. Wir werden vermutlich eben so eine Renaissance von mündlichen Prüfungen erleben, wo Schülerinnen und Schüler dann im Nachgang eben ihre abgegebenen Produkte verteidigen müssen. Das lässt die aktuelle Prüfungsordnung bei bestimmten Prüfungsformaten nicht zu. Aber das ist eben nicht sinnvoll. Darauf haben wir hingewiesen und wir hoffen, dass dort wirklich schnell nachgebessert wird.
Und wir sind in diesem Fall deine Mitstreiter vom Institut, oder wer?
Genau, also jetzt im konkreten Fall Professorin Uta Haug-Thum, mit der ich zusammen bei dieser Fachtagung war, die auch bei uns im Institut mitarbeitet. Und wir haben nochmal darauf hingewiesen, dass bestimmte Formate einfach jetzt keinen Sinn mehr geben. Und ich meine, es gestern oder vorgestern in der Presse gelesen zu haben, dass, ich glaube, in Prag die erste Universität eben über die Abschaffung von bestimmten Abschlussprüfungen im Masterstudiengang nachdenkt, weil das im Prinzip jetzt nicht mehr sinnvoll ist, diese schriftlichen Prüfungen so weiter durchzuführen. Ich glaube, dass es ganz dringend notwendig ist, jetzt andere Formate zu entwickeln.
Und besagte Uta Haug-Thum hatten wir ja auch schon im Podcast, also die lässt sich ja auch ganz einfach nachhören. Du hast es gerade gesagt, ChatGPT besteht das bayerische Abitur und das bayerische wurde dann auch immer noch mal so betont. Das ging im Mai durch die Medien und es war tatsächlich ein ganz schönes Zweier-Abi, mit dem man ganz zufrieden sein konnte. Was bedeutet das denn für mich als Lehrerin oder als Schulleiterin, wenn ich ja doch eigentlich die Aufgabe habe, Prüfungen so gut wie möglich gegen Betrugsversuche zu schützen? Kann ich das aktuell überhaupt noch sicherstellen, wenn ChatGPT das bayerische Abitur mit einem Gut besteht?
Ich glaube, sicherstellen konnte man das noch nie, dass in Prüfungen nicht geschummelt wird oder betrogen wird. Und natürlich ist jetzt mit ChatGPT oder ähnlichen Tools eine weitere Möglichkeit dazugekommen. Nichtsdestotrotz denke ich mir, in diesen kontrollierten Prüfungssituationen, also wenn die SchülerInnen wirklich im Klassenraum eine Prüfung schreiben, dann muss eben dafür gesorgt werden, bestmöglich, dass solche Hilfsmittel wie Handys, Smartphones, Tablets, was auch immer, nicht verwendet werden. Es sei denn natürlich, man macht es tatsächlich zum Teil der Kompetenz, die man prüfen will, dass man sagt, es darf KI verwendet werden. Das muss man natürlich jeweils festlegen, aber wenn das nicht so sein soll, dann muss ich natürlich genau wie vorher aber auch eben prüfen, dass keine Spickzettel geschrieben wurden, dass kein Handy verwendet wird, dass nicht abgeguckt wird. Das ist von daher finde ich,
jetzt erstmal gar nicht so eine dramatische Neuerung. Es ist einfach nur ein illegales Hilfsmittel mehr, sage ich mal. Ein größeres Problem haben wir natürlich in den Prüfungssituationen oder wenn wir eben Leistungsnachweise erbringen lassen, die nicht in so einem kontrollierten Umfeld stattfinden, also wenn das eben zu Hause passiert. Deswegen haben wir eben gerade auch diese große Herausforderung mit den Fach- und Seminararbeiten, was man im Moment auf jeden Fall von allen Schulen aus allen Bundesländern hört, dass das das große Problem ist. Da ist, denke ich, die Lösung, da eine mündliche Prüfung mit zu verknüpfen. In vielen Bundesländern ist das auch schon so, dass es so eine Verteidigung noch gibt. Ist, denke ich, eine gute Möglichkeit, um eben zu schauen, ob die SchülerInnen da tatsächlich selber dran gearbeitet haben. Grundsätzlich ist es ja so, dass Hausaufgaben eigentlich sowieso nicht bewertet werden sollen. Also jetzt solche Arbeiten mal ausgenommen. Das heißt, auch vorher schon gab es natürlich die Möglichkeit, dass Hausaufgaben von Eltern gemacht wurden, von Geschwistern gemacht wurden, von MitschülerInnen gemacht wurden. Von daher würde ich auch da sagen, es ist jetzt gar nicht das große Drama, sondern es ist im Prinzip eine Möglichkeit mehr zu schummeln. Und mit der müssen wir umgehen.
Könnte natürlich bedeuten, dass dann, so haben es ja auch einige schon prognostiziert, tatsächlich wieder mehr klassisch am Tisch mit Stift und Zettel Prüfungen abgenommen werden. Rechnest du damit?
Also ich denke tatsächlich auch so ähnlich wie Henrik, dass es sehr viel in die mündliche Richtung gehen wird oder eben auch so praktische Prüfungen zu machen, wo quasi die auch in der Vorbereitung, das ist ja teilweise in den Bundesländern auch jetzt schon so geregelt, dass für die Vorbereitung durchaus das erlaubt und erwünscht ist, dass da KI verwendet wird, aber dann quasi in dem Moment natürlich die Leistung von den SchülerInnen abgerufen werden muss. Das heißt, keiner kann sich das quasi komplett abnehmen lassen. Ich glaube, das ist ein Weg, den wir gehen werden. Das ist an der Uni im Prinzip ja auch nicht anders. Also bei unseren Masterarbeiten wird auch am Ende nochmal geschaut, ob derjenige tatsächlich verstanden hat, was er da gemacht hat und das auch verteidigen kann. Und da kann man ganz gut sehen, wie intensiv jemand sich damit beschäftigt hat.
Jetzt habe ich dieses bayerische Abi-Beispiel mit ChatGPT nochmal hochgezogen, wobei das jetzt auch nur die halbe Wahrheit war, die ich erzählt habe, weil dieses schöne Zweier-Abi hat die Vierer-Version von ChatGPT gemacht. Vorher gab es denselben Durchlauf mit der Version 3.5. Und da ist das Sprachmodell durchgefallen. Besonders schlecht waren die Leistungen in den Fächern Deutsch und Informatik. Da gab es jeweils eine 5. Und wie gesagt, die Version 4 dann hat mit einem Zweierschnitt bestanden. Und das ist die kostenpflichtige Version. Auch da sind wir wieder beim Thema Chancengerechtigkeit. Wenn jetzt bei mir zu Hause meine Eltern es sich leisten können, diesen kostenpflichtigen Account zu halten oder mir vielleicht sogar auf mein schönes, gutes Endgerät einen solchen bereitzustellen, bin ich natürlich besser dran als jemand, der die kostengünstige, kostenfreie Version nutzen muss. Kann Schule das ausgleichen, Hendrik, oder ist Schule dann überfordert, wenn es auch darum geht, sozioökonomische Unterschiede zu nivellieren?
Das ist ein Riesenproblem. Wir haben jetzt festgestellt, dass wir ganz viele Schülerinnen und Schüler haben, die sich das nicht leisten können, die Pro-Version. Und wir haben auf der anderen Seite 16 Bundesländer, die 16 Handreichungen erlassen haben, wo explizit gesagt wird, dass in der Schule eben KI auch eingesetzt werden soll. Und gleichzeitig gibt es aber nur ein einziges Bundesland, was tatsächlich eine Landeslizenz zur Nutzung von KI-Tools angeschafft hat. Also wir haben in 15 Bundesländern das große Problem, dass Schülerinnen und Schüler eben wenn überhaupt nur über ihre privaten Accounts oder wenn die Lehrkraft einen Account hat, dann über den Lehrkräfte-Account das machen können. Da wäre es natürlich viel sinnvoller, wenn Bundesländer sich zusammentäten, es dort vielleicht auch eine bundeseinheitliche Lösung gäbe, dass eben Schulen mit solchen Tools auch ausgestattet werden. Wenn man sich mal anschaut, auch die Verteilung, also welche Schülerinnen und Schüler arbeiten denn eigentlich mit KI-Tools, gab es letztens eine große Umfrage. Und auch wenn wir uns anschauen, wer sich bei Vita anmeldet, dann erleben wir eben, dass fast 50% der Lehrkräfte, die KI im Unterricht einsetzen, vom Gymnasium kommen. Heißt, die wenigste Nutzung haben wir an der Grundschule. Das hat natürlich auch vielleicht diesen Altersaspekt, aber auch an Haupt- und Samtschulen ganz, ganz wenig Einsatz von KI im Unterricht. Das heißt, es hängt von der von sozioökonomischen Hintergrund der Eltern ab. Es hängt von der Schulform ab, ob ich mit KI in Kontakt komme. Und das sind im Prinzip Dinge, die uns nicht gefallen können und denen wir arbeiten müssen.
Welches Bundesland ist das, was dafür einen einheitlichen Zugang gesorgt hat?
Mecklenburg-Vorpommern hat jetzt diese Phobos-Tools angeschafft, die Lehrkräfte jetzt erstmal bis 2024 nutzen können. Und in Sachsen-Anhalt gibt es jetzt zumindest für die Lehrkräfte eine Lösung. Wenn die Lehrkräfte sich dort für eine Fortbildung anmelden, haben sie danach Zugriff auf eine eigene vom Land bereitgestellte GPT-4-Instanz, die sie dann im Prinzip ähnlich wie ChatGPT nutzen können. Es gibt erste zaghafte Versuche, das in die Breite zu tragen, aber es gibt eben noch 14 weitere Bundesländer, die sich bisher schwer getan haben, da Lösungen für Schülerinnen und Schüler und für Lehrkräfte bereitzuhalten. Viele Schulträger machen sich jetzt eben auf den Weg. Und wenn sie es sich leisten können, können sie dann eben für ihre Lehrkräfte und für ihre Schulen und für ihre Schülerinnen und Schüler eben solche Tools einkaufen. Aber meiner Meinung nach wäre das im Prinzip eigentlich eine Aufgabe von Bundesländern, das zu tun.
Den Punkt möchte ich nochmal unbedingt unterstützen. Ich sehe das genauso. Ich finde auch, dass die Landeslizenzen eigentlich der einzige Weg sind, wie wir dahin kommen, quasi Chancengleichheit im Umgang mit diesen Technologien zu gewährleisten. Und es hat noch einen weiteren Vorteil, und das ist nämlich, dass nicht jede Lehrkraft, jede Schule sich Gedanken über dieses Thema Datenschutz machen muss. Also diese wenn man zum Beispiel so eine Phobos-Lizenz nutzt, ich kenne jetzt auch einzelne Schulen, die sich dafür entschieden haben, Schulträger, die sich dafür entschieden haben. Aber wenn das eben alle tun würden, dann kann man eben bei diesem Thema auch mal locker lassen und muss da nicht ständig wieder drüber diskutieren, ob das denn jetzt alles datenschutzkonform ist.
Was ist das größte Problem, so zu verfahren? Klingt völlig praktikabel, klingt auch so, als wäre es günstiger, als wenn da irgendwie lauter Einzelmenschen und Institutionen sich auf den Weg machen. Was ist das Hindernis? Wir gucken zu dir nach Gütersloh, Hendrik. Wir haben keine Idee.
Achso, guckst du nach Gütersloh. Ja, also ich glaube, dass natürlich dieser Föderalismus in dem Punkt wirklich ein Hindernis ist. Also es ist schon Wahnsinn, dass wir 16 Bundesländer haben, die 16 haben.
Aber es hindert doch keine Bildungsministerin oder keinen Landesminister für Bildung, hindert doch niemand daran zu sagen, da kümmere ich mich jetzt mal drum. Die Kolleginnen wären ja dankbar.
Ja, also vielleicht um den Gedanken noch zu Ende zu führen, es gibt 16 Bundesländer, die 16 Handreichungen rausgebracht haben. Es wäre natürlich sinnvoller gewesen, das auch zu bündeln und vielleicht eine gemeinsame Handreichung herauszugeben. Und wir erleben jetzt natürlich, dass wir das natürlich auch durch diese, durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes jetzt natürlich gewisse haushaltstechnischen Schranken schon wieder hochgefahren werden, die eben auch das Einkaufen von Landeslizenzen zum Beispiel wieder relativ schwierig werden lassen. Das heißt, auch da drückt sich so ein bisschen Ungleichheit aus. Es gibt relativ leistungsfähige, finanzkräftige Bundesländer, die das irgendwie trotzdem dann machen werden. Und es gibt aber eben andere Bundesländer, die eben das jetzt nicht tun werden. Mein Plädoyer wäre eben, dass man so eine bundeseinheitliche Lösung anstrebt und das den Schulen eben zur Verfügung stellt. Eine kuratierte Bildungs-KI, wo die Inhalte eben auch gecheckt sind und wo ich eben vielleicht nicht so einen offensichtlichen Bias drin habe, wie ich den in ChatGPT und anderen Systemen drin habe. Das wäre eine relativ langfristige Lösung, die jetzt nicht sofort realisierbar ist. Aber ich glaube, da gibt es noch nicht das Verständnis davon, dass das wirklich eine große Aufgabe für Bundesländer wäre, da jetzt aktiv zu werden.
Gucken wir vielleicht nochmal auf die aktuelle PISA-Studie, die heute rausgekommen ist am 5. Dezember. Da wird es dann zum Beispiel an der mathematischen Kompetenz festgemacht, dass diese Kompetenz durch den sozioökonomischen beruflichen Status der Eltern erklärt werden kann in Deutschland, die weit über dem Durchschnitt der Industrienationen liegt. Also bei uns ist dieser Zusammenhang, meine Eltern sind und meine Eltern haben und dem, was ich in Schule bringen kann, extrem eng miteinander verzahnt. Hast du noch eine Idee, Johanna, wie sich dann unter den von Hendrik gerade geschilderten Bedingungen der Kleinstaaterei oder des Bildungsföderalismus dieser Zusammenhang auflösen lässt oder vielleicht doch wenigstens lockern?
Ich würde da natürlich die Hoffnung in in ein solches KI-System setzen, das bundesweit eingesetzt wird, eben mit dem Zweck, Lernen und Lernen zu ermöglichen und zu fördern. Wir wissen ja auch aus anderen Studien, aus der ISIL-Studie zum Beispiel, dass genau diese Schere ja auch gilt, wenn wir uns die digitalen Kompetenzen anschauen, also oder digitalisierungsbezogenen Kompetenzen. Da haben wir genau die gleichen Zusammenhänge. Von daher ist das vielleicht eine weitere Stellschraube, an der man drehen kann, dass man eben tatsächlich guckt, dass man neben dem Lernen mit digitalen Medien eben auch das Lernen über digitale Medien weiter versucht zu fördern, im Unterricht unterzubringen, um eben nicht auch noch auf der Ebene sozusagen immer noch weitere soziale Ungleichheiten zu verstärken.
Ich würde gerne nochmal Uta Haug-Thumm ins Feld führen. Du hast sie eben genannt, Hendrik. Die ist Grundschuldidaktikerin an der LMU München und die hat hier im Podcast gesagt, auch da ging es um Teilhabe, sie hat das in eine mathematische Rechnung gepresst und hat gesagt, Chance ist gleich Gelegenheit plus Wahrscheinlichkeit. Und sie meinte, aktuell fehlt den benachteiligten Kindern vor allen Dingen die Wahrscheinlichkeit. Wie lässt sich denn die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass insbesondere Kinder, denen nicht alles von selbst in den Schoß fällt beziehungsweise vom Elternhaus reingelegt wird, dass die profitieren können von den mit euch besprochenen Lernsystemen?
Wenn man es wirklich ernst nehmen möchte, diese Kinder zu fördern, dann müsste man natürlich eigentlich viel mehr Lehrkräfte haben, die eben diese Aufgabe mit übernehmen können. Wir leben jetzt aber natürlich in einem Zeitalter des Lehrkräftemangels, wo man eben die Fantasie vielleicht auch hat, dass so eine KI vielleicht diesen Lehrkräftemangel abfedern kann. Man muss den Beruf, glaube ich, eben so attraktiv gestalten, dass wir zukünftig mehr Lehrer, Lehrkräfte, Lehrerinnen haben als weniger Lehrkräfte, damit wir eben uns um diejenigen Kinder kümmern können, die eben abgehängt sind und die zu Hause nicht die gleichen Startchancen haben, wie eben viele Kinder, die dann später auf ein Gymnasium gehen werden. Und das ist aber etwas, was wir seit über 20 Jahren wissen und wo sich seit über 20 Jahren im Prinzip nichts dran getan hat. Es ist ja sogar noch schlimmer geworden, wenn wir uns jetzt die Ergebnisse des letzten PISA-Tests anschauen.
Hättest du da noch Ergänzungen?
Na, meine Hoffnung wäre tatsächlich, dass die Lehrkräfte, die fehlen, durch die KI ein Stück weit vertreten werden können, sage ich mal. Also dass die Unterstützungsmöglichkeiten, die KI bietet, also diese angesprochene Assistenz, vielleicht dazu führt, dass Lehrkräfte wieder mehr Zeit haben, sich eben auf das Kerngeschäft des Unterrichtens zu besinnen und sich dann eben vielleicht auch konzentrieren können auf diejenigen, die eben besonderen Förderbedarf haben und die vielleicht von der KI nicht ohne weiteres einfach profitieren, dass man es vielleicht versucht, ja, zu so einer Art Team-Teaching zu bringen, ohne dass man dafür eben zusätzliches Personal braucht.
Wenn ich jetzt den Podcast bis hierher gehört habe und denke, oh geil, ich möchte gern noch mehr wissen über diesen Zusammenhang KI in der Schule, Bildungserfolg, Chancengerechtigkeit, gibt's Tipps von euch? Was sollte ich mir angucken? Was sollte ich mir durchlesen? Wo sollte ich mal hinsurfen?
Also Birgit Eickelmann ist da, glaube ich, auch eine ganz gute Adresse. Die hat einen super Beitrag jetzt auch bei dieser KI-Fachtagung gehalten. Im Nachgang wird es da sicherlich auch eine Dokumentation zu geben, die eben auch nochmal ganz klar gemacht hat, welche Zusammenhänge es dort gibt, wie Bildungserfolg und Chancengerechtigkeit in Deutschland eben zusammenhängen und die dann feuriges Plädoyer gehalten hat, dass wir da zuallererst hinschauen müssten, wenn wir über das Thema KI auch sprechen.
Birgit Eickelmann war natürlich auch schon Gast hier im Podcast, verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Gibt es jemanden, eine Person, eine Forscherin oder vielleicht ganz praktisch jemanden, der an Schule unterrichtet, wo du sagst, guckt euch die mal an?
Ja, ganz konkret ist natürlich gerade großes Thema in der Bildungsforschung dieser BMBF-Kompetenzverbund, wo es darum geht, tatsächlich Professionalisierungskonzepte auch für Lehrkräfte zu entwickeln. Da gibt es eine Transferstelle an der Uni Potsdam, die von Katharina Scheiter, die ja auch schon hier war, geleitet wird. Ich habe selber auch ein Projekt in einem dieser Kompetenzzentren und ich hoffe, dass da zumindest dann in näherer Zukunft Ergebnisse bei rauskommen werden und Dinge veröffentlicht werden, die man sich mal anschauen kann. Das kann man jetzt schlecht verlinken.
Das machen wir dann sozusagen, wenn es passiert ist, oder bilden es auch hier dann in einer Podcast-Episode ab. Euch beiden, Johanna, Hendrik, vielen Dank für eure Zeit heute.
Gerne, danke. Guten Abend.
Falls Ihnen der Podcast gefallen hat, finden Sie weitere Folgen auf allen bekannten Podcast-Portalen. Wir freuen uns auch über Ihr Feedback und Sie können uns jederzeit gerne eine Bewertung hinterlassen. Weiterführende Informationen und Links finden Sie unter magazin.forumbd.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald!